ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Bittere Armut war der Grund, warum Menschen aus dem norditalienischen Friaul in den Sommermonaten nach Bayern gekommen sind und hier in Ziegeleien und auf Baustellen geschuftet haben. Ihre Arbeitskraft wurde dringend gebraucht, während des Baubooms im späten 19. Jahrhundert. Oft waren die Arbeiter noch Kinder.
Meinen Einstand, meine erste Erfahrung in Deutschland erlebte ich zu Beginn des Jahrhunderts in der Ziegelei von Markt Oberdorf in Bayern. Ich war noch keine 11 Jahre alt und hatte nie zuvor einen Zug bestiegen, noch die Welt jenseits der Berge von Cemona gesehen. 30 Stunden dauerte die Fahrt in drei verschiedenen Zügen. Einer bis zur Grenze bei Pontebba, ein zweiter durch Österreich bis Kufstein und ein dritter durch Ebenen, dichte Wälder und geschäftige Städte des fetten Bayern. Wie groß war doch die Welt.
So beschrieb der Schriftsteller Pietro Menis, wie er im Jahr 1903 das erste Mal nach Bayern kam, um als Mui, als Wegtrager in einer Ziegelei zu arbeiten. Er war 10 Jahre alt und ihn quälte das Heimweh.
Gleich sind wir da, Mui. Packt eure Sachen. Durch das beschlagene Fenster sah ich dichtes Schnee treiben. Kurz danach hielt der Zug unter einem kleinen Dach, unter das der Sturm den Schnee trieb. Ich zitterte vor Kälte und Angst. Um diese Zeit macht deine Mutter die Polenta, sagte einer. Ich begann zu weinen. Sie hatten ihr Ziel erreicht und lachten mit unmenschlichem Vergnügen. Ich erinnere mich, dass die Großen, die eisenharten Ziegler, auch später in den folgenden Jahren ihren Sadismus auslebten, indem sie den Jüngsten ihre heiligste Zuneigung in Erinnerung riefen. Die geliebten Gesichter in der Ferne.
Pietro war einer von tausenden Italienern, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert ihre ländlich geprägte Heimat in Norditalien verließen, um sich während der Sommersaison im Ausland zu verdingen.
Die Arbeit, die Ziegelei, befand sich in einem kleinen Tal zwischen einem Hügel, der rechts anstieg, und einem Fluss, der links hinunterfloss. Beim Morgengrauen geht's los. An die Mutterbrust könnt ihr euch im Herbst wieder werfen.
Es war die bittere Not, die die Menschen dazu zwang. Schon immer war es in den kargen Alpentälern schwer gewesen, sich ein Auskommen zu verschaffen. Und Saisonwanderung, besonders von spezialisierten Handwerkern wie Terrazzolegern und Schmieden, aber auch von Krämern, hatte jahrhundertealte Tradition. Dann geriet die italienische Landwirtschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in eine Krise, da billige Agrarprodukte aus Russland und den USA auf den Markt kamen. Dies traf besonders die norditalienische Region Friaul schwer. Gleichzeitig wuchs die Bevölkerung stark an, vor allem weil die Kindersterblichkeit erheblich zurückging. Die Menschen verarmten, denn es gab nicht genug Arbeitsplätze in der Nähe. Nun waren es nicht mehr nur die spezialisierten Handwerker, die saisonal nach Arbeit suchten, sondern vor allem ungelernte Kräfte.
Anders nördlich der Alpen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nahm die Industrialisierung im Deutschen Kaiserreich Fahrt auf. Die Städte wuchsen, das Eisenbahnnetz verdichtete sich. Es gab immer mehr Arbeit und immer mehr Baustellen. Gleichzeitig wurde es auch immer schwieriger, in den Sommermonaten genügend Arbeitskräfte für die Saisonarbeit zu finden. Mit Einheimischen war das nicht mehr zu stemmen. Zumal am Ende des 19. Jahrhunderts eine Auswanderungswelle knapp 2 Millionen Deutsche nach Übersee geführt hatte. Da lag es nahe, ausländische Arbeitskräfte anzustellen. Sie waren bereit, die harte Arbeit zu leisten, die bei den Einheimischen nicht beliebt war.
Auch Bayern boomte. Hier fanden vor allem Arbeitskräfte aus Italien Arbeit. Weil sie von jenseits der Alpen kamen, wurden sie Transalpini genannt. Sie fanden, wie Pietro Menis, vor allem in den zahlreichen Ziegeleien Arbeit. Wo immer sich im lehmreichen Bayern im 19. Jahrhundert ein Vorkommen dieses Rohstoffs fand, wurde er alsbald abgebaut, zu Ziegeln verarbeitet und zu den nächstgelegenen Baustellen gebracht. Zahlreiche Ziegeleien gab es zum Beispiel um Augsburg und München. Die dort gefertigten Ziegel wurden für den Bau der rasch wachsenden Stadt benötigt, für die großen Kasernen, für die Pflasterung der Gehwege und Straßen und für die Tunnel der neuen Kanalisation. Die Städte waren ziegelhungrig. Sie verschlangen Unmengen des Baustoffes.
Doch auch anderswo, wo der Rohstoff Lehm zu finden war, entstanden aufgrund der großen Nachfrage Ziegeleien. So auch im niederbayerischen Vilsbiburg. Im Heimatmuseum der Stadt erfährt man viel zu der Ziegeleigeschichte. Lambert Grassmann hat hier in seiner Zeit als Direktor des Heimatmuseums die Abteilung Ziegelpatscher und Ziegelbrenner im Vilsbiburger Land eingerichtet. Im obersten Stockwerk des stattlichen Baus, dem ehemaligen Heiliggeistspital aus dem Spätmittelalter, kann man seine Funde bewundern.
Da gibt es Dachziegel aller Formen und Größen, tönerne Wetterhähne, die hölzernen Formen, in denen der rohe Lehm gepresst wurde. Es gibt markierte Ziegelsteine, die Beschriftungen tragen, auf denen eine Zeichnung eingeritzt ist oder ein Name. Dies sind die Feierabendziegel, bei denen sich ein Ziegler die Freude gemacht hat, einen Ziegel individuell zu verschönern. Anrührend das Exemplar, das den Abdruck einer kleinen Hand zeigt. Hier hat ein Kind, vielleicht so alt wie Pietro Menis, seine Hand in den noch feuchten Lehm gedrückt. Lambert Grassmann hat diese Exponate zusammengesucht. Wie er erzählt, hat er
darunter einen Ziegelstein erhalten, eine Bodenplatte, die bezeichnet ist Buia Santi Angelo. Kein Mensch hat gewusst, was das bedeutet.
Die quadratische Platte aus Ton stammte aus einem Bauernhaus der Umgebung. Sie war Teil des Fußbodenbelags gewesen. Jemand hatte sich große Mühe damit gegeben, in sorgfältigen Buchstaben in den noch feuchten Ton zu ritzen, Buia Santi Angelo.
Der Kreisheimabpfleger von Dingolfing, Fritz Markmüller, hat mir das aufgelöst. Buia ist eine Stadt, wo aus dem Umkreis vor allem Ziegler nach Bayern in die Schweiz und nach Frankreich gewandert sind und haben Ziegel hergestellt.
Buia liegt im Friaul, einer Landschaft in Venetien im Nordosten Italiens. Die in Bayern tätigen Transalpini kamen vor allem aus dieser Gegend. Lambert Grassmann hat sogar noch einen persönlichen Kontakt zu den Transalpini herstellen können.
Und ich habe einen alten Herrn gefunden, der ist mir verraten worden von der Gemeinde, einen Domenico Calligaro, dessen Vater in Vilsbiburg von 1883 bis 1908 Akkordant, also Ziegelmeister war und der für die Anwerbung der Arbeiter, fürs Essen zuständig war und auch für die Bezahlung, die er vom Ziegeleibesitzer erhalten hat, die hat er dann an die Arbeiter weitergegeben.
Die Akkordanten waren Zwischenunternehmer. Sie waren oft selber Ziegeleiarbeiter gewesen und beherrschten die benötigten Sprachen, Deutsch, Italienisch und das im Friaul gesprochene Furlanisch. Vor Saisonbeginn handelten sie mit den Ziegeleibesitzern einen Vertrag aus. Darin wurde festgelegt, wie viele Steine zu liefern waren und wie die Transalpini untergebracht und verpflegt würden. Auch der Preis für 1000 Stück Steine wurde ausgehandelt. Mit dem Vertrag in der Tasche kehrten die Akkordanten ins Friaul zurück und warben dort eine Mannschaft, die sogenannte Squadra, an. Die Menschen, die Wintermonate ohne Einkommen gewesen waren, verpflichteten sich bereitwillig. Diese Tage des Anheuerns wurden in einigen Dörfern wie ein Volksfest begangen, auch wenn kritische Stimmen von einem Markt für Menschenfleisch sprachen.
Im März oder April brachen die Ziegler dann nach Deutschland auf. Vor dem Bau der Bahn war dies ein Fußmarsch von etwa 10 Tagen. Die Route folgte jahrhundertealten Pfaden über den Plöckenpass, den Felbertauern und den Pastoren nach Kitzbühel und Kufstein bis nach Bayern. Der Akkordant führte seine Arbeitsgruppe, organisierte die Verpflegung und die Unterkunft auf der Strecke.
Mit der Brennerbahn wurde 1867 eine direkte Verbindung zwischen Deutschland und Italien geschaffen. Dies verkürzte die Reisedauer nach Bayern auf 2 Tage. Im Herbst ging es dann zurück. Der Akkordant Luigi Calligaro blieb jedoch in Vilsbiburg, wie Lambert Grassmann von dessen Sohn erfahren hat.
Der Domenico Calligaro, 1890 geboren, war natürlich bei seinem Vater mit dabei und der Mutter. Und die haben diese Jahre von 1883 bis 1908 in Vilsbiburg gelebt. Die sind nicht heimgefahren oder heimgewandert, wie die Ziegelarbeiter, die ja im März gekommen sind, im Oktober, spätestens Anfang November wieder in die Heimat mit Geld zurückgekehrt sind, sondern der ist da geblieben. Und dieser Luigi Calligaro, dieser Ziegelakkordante, hat auch in Vilsbiburg eine gehobene Stellung gehabt. der war schon jemand, dem er auch gehört hat.
Durch ihre Orts- und Sprachkenntnisse hatten die Akkordanten eine mächtige Position, denn die von ihnen geworbenen Saisonarbeiter waren auf sie ebenso angewiesen wie die Ziegeleibesitzer. Möglicherweise war die verbesserte Bahnverbindung der Grund dafür, dass der Akkordant Luigi Caligaro nicht mehr als Begleitung benötigt war. Auch war es für das Familienleben einfacher. Der Sohn Domenico musste nicht aus seinem Alltag herausgerissen werden.
Er war ja im Kindergarten in Vilsbiburg und ist auch in die Schule gegangen. Er hat mir das Schulzeugnis gezeigt. Ich habe von seinem Sohn dann, von Pierluigi, habe ich ein Zeugnis der Erstkommunion bekommen von 1901. Also wunderbar.
Fast 80 Jahre später kehrte Domenico Caligaro nach Vilsbiburg zurück, 1979, zu einem Klassentreffen. Lambert Grassmann hat ihn dann kurz darauf während eines Italienurlaubs in Buja besucht. Daraus entwickelte sich nicht nur eine persönliche Freundschaft, sondern auch eine lebendige Städtepartnerschaft zwischen Vilsbiburg und Buja.
Sehr gerne kommen die Besucher aus Buja ins Museum, denn hier liegt ein Verzeichnis mit über 2300 italienischen Ziegelarbeitern und Arbeiterinnen aus. Lambert Grassmann hat dazu Krankenversicherungsunterlagen ausgewertet. Denn im Wilhelminischen Kaiserreich waren ab 1883 alle Beschäftigten in Handwerks-, Fabrik- und Gewerbebetrieben krankenversicherungspflichtig.
Da sind also die Namen drin, die Herkunft der Ziegler, die persönlichen Daten, der Arbeitsort und die Arbeitszeit, also von Anfang bis im Herbst, solange sie halt da waren.
Eine Fundgrube für die Familienforschung.
Wenn Besucher aus Buja kommen, da können die wunderbar suchen drin. Sie finden dann praktisch einen Angehörigen oder einen Vorfahren, der bei uns gearbeitet hat.
Die Arbeit in den Ziegeleien war hart. Ein zeitgenössischer Beobachter schreibt:
Die Arbeiter, welche der größten Anstrengung unterworfen sind, sind die Handformer, deren Arbeit, den Tonklumpen hochzuheben und in die Form zu drücken, eine große Arbeitskraft in Armen und Brust erfordert. Jeder Ziegelformer hat eine Arbeitsbank zu seiner Verfügung, nebst einer kleinen Kiste für den Sand, der auf das Rohmaterial gestreut wird. Ihm helfen zwei Muli, wie im Berufsjargon die beiden Knaben zwischen 10 und 15 Jahren genannt werden, denen es obliegt, die gefüllte Form aufzuheben, den Ziegel herauszunehmen, ihn auf den Trockenplatz zu schaffen, die Form zur Bank zurückzubringen, sie mit Sand zu bestreuen und dem Former zu reichen.
Auch Frauen wurden als Muli eingesetzt.
Die Frauen, das waren die Wegtrager und die Kinder. Die Mui auf Furlan, Friulanisch die Mui. Und sonst auf Italienisch heißt es Muli. So haben wir es also genannt und so haben wir es auch benutzt. Ne?
Zwischen 5.000 und 7.000 Ziegel musste ein einzelner Stampatore, ein Ziegelpatscher, wie er auf Bayerisch hieß, an einem Tag schlagen. Die Arbeit begann zwischen 4 und 5 Uhr morgens und dauerte bis in die Nachtstunden. Und dies bei dürftiger Ernährung, die vor allem aus Polenta und Käse bestand, und bei ebenso dürftiger Unterkunft. Die Schlafräume waren meist mit Stroh ausgelegte Bretterverschläge auf dem Gelände der Ziegelei oder die Holzböden der Trockenstadel.
Im Jahre 1879 setzte das Königreich Bayern eine Gewerbeaufsicht ein, um den Schutz von Arbeitern und Arbeiterinnen in Betrieben zu kontrollieren. Lambert Grassmann weiß zu berichten.
Da ist der sogenannte Fabrikeninspektor gekommen aus Landshut und hat nachgeschaut, wie es mit den Arbeitsstellen ausschaut, mit den Unterkünften, mit den hygienischen Verhältnissen. Und das waren natürlich nicht die besten. Gerade die sogenannten Aborte. Hat er geschrieben, es gibt kein Dach, es gibt keine Seitenwand, es gibt keine Rückwand, es gibt keine Türe. Es gibt nur einen Balken. Und dann ist aber aufgrund dieser Beanstandung ist dann also besser geworden. Es sind ja dann feste Unterkünfte gemacht worden und ein paar Häuser, die stehen also noch.
Besonders die Kinder- und Jugendarbeit in den Ziegeleien war der Gewerbeaufsicht ein Dorn im Auge. Sie versuchten, das Mindestalter für die Jugendlichen heraufzusetzen und ihre Arbeitszeit zu begrenzen.
Es hat einen Aushang geben müssen, wo also diese Schüler aufgelistet werden müssen. Und da ist halt immer wieder aufgefallen, dass welche unter 13, mit 10 Jahren, haben sie es sogar mitgenommen. Nicht? Und die sind dann heimgeschickt worden. Nicht? Wie das gegangen ist, das weiß ich nicht. Aber sie sind dann wieder heimgeschickt worden. Nicht?
Auch in der bayerischen Schulbehörde sorgte man sich um die minderjährigen Italiener. Denn die Schulpflicht erstreckte sich in Bayern auch auf ausländische Kinder. So richtete ab 1890 die Schule an der Wörthstraße im Münchner Stadtteil Haidhausen eigene Schulklassen ein, in denen die Kinder der Transalpini und jugendliche Ziegeleiarbeiter auf Italienisch unterrichtet wurden. Hier am Ostufer der Isar befanden sich zahlreiche Ziegeleien, denn zwischen Ismaning und Ramersdorf erstreckte sich eine ertragreiche Lehmzunge.
Das Ansinnen mutet heute bemerkenswert fortschrittlich an. Es war ein bayerisch-italienisches Prestigeprojekt. Der päpstliche Nuntius schaute gelegentlich vorbei. Der italienische Generalkonsul und der Vizekonsul ließen sich gerne bei der jährlichen Abschlussfeier sehen. Und dank großzügiger Spenden wurde jedes Kind an diesem Tag mit einem neuen Gewand, einer Brotzeit und einem Glas Bier bedacht. Doch die gut gemeinte Idee scheiterte an der Praxis. Zu weit waren die Wege und zu sehr wurde die Arbeitskraft auch der Jüngeren gebraucht. Und so wurde das Projekt schon 1904 wieder aufgegeben.
Auch die katholische Kirche kümmerte sich um die Transalpini. Dies war aufgrund der Konfession naheliegend. Die Kirche verglich die Arbeitsmigration mit dem Exodus der Israeliten aus Ägypten oder mit der Flucht der Heiligen Familie. Sie gründete die Hilfsorganisation Opera di Assistenza. Lambert Grassmann weiß von Vils Biburg zu berichten.
1898 hat also die Obrigkeit möglich gemacht, dass die italienischen Ziegelarbeiter in der Wallfahrtskirche Maria Hilf zu Vils Biburg einen Gottesdienst haben besuchen können. Und die Predigt hat ein aus München stammender Pater gehalten, der Pater Linus. Der war Vikar des Kapuzinerklosters in München, hat natürlich Italienisch kennen, vielleicht war sogar Italiener.
Neben den Ziegeleien waren die zahlreichen Baustellen im Boomland Bayern ein Betätigungsfeld der Transalpini. Im Hoch- und Tiefbau, für Häuser, Tunnel, Straßen und Eisenbahn wurden die italienischen Wanderarbeiter eingesetzt. Hier kamen den Transalpini ihre Erfahrung mit dem schwierigen Terrain der Alpen zugute. Der bayerische Schriftsteller Oskar Maria Graf schildert in seinem autobiografisch geprägten Roman »Das Leben meiner Mutter«, wie er einen solchen Bautrupp erlebte.
Die Bauleute setzten sich zum Teil aus bärtigen, dunkelhäutigen, ausgedörrten Italienern zusammen. Sie redeten ein ziemlich unverständliches Kauderwelsch zusammen, aber sie schufteten viel ergebener als die Einheimischen, meist schon gewerkschaftlich organisierten Maurer. Sie kamen scharenweise Sommer für Sommer aus den armen Gegenden ihrer fernen Heimat, arbeiteten für jeden Lohn und kannten nur eine Kameradschaft unter sich, die wahrscheinlich auch nur von der gleichen Sprache herrührte. Sie knauserten und sparten und waren auf jeden Pfennig Nebenverdienst gierig erpicht.
Oskar Maria Graf beschreibt, warum die Transalpini als Arbeitskräfte so beliebt waren. Sie waren zuverlässig, anspruchslos und bereit, die unbeliebte harte Arbeit zu leisten. Zudem waren sie durch ihre mangelnden Deutschkenntnisse und ihren immer nur saisonalen Einsatz isoliert. Daher wurden sie gerade auf Baustellen immer wieder als Streikbrecher und Lohndrücker eingesetzt, wo sie teilweise durch Polizei von den einheimischen Arbeitern abgeschirmt werden mussten. Denn sie machten sich dadurch natürlich nicht beliebt. Die Bezeichnung Furlan, eigentlich nur die Bezeichnung für eine Person aus dem Friaul, wurde in deutschen Maurerkreisen sogar ein Synonym für einen Streikbrecher.
Graf spricht auch die Sparsamkeit der Transalpini an. Sie gaben kaum etwas für sich selber aus, denn sie wollten möglichst viel Geld mit zurück nach Hause nehmen. Das trug in der Tat Früchte. Der Lebensstandard in der Heimat besserte sich, denn die Wanderarbeiter brachten nicht nur ihr Geld, sondern auch ihr Wissen und ihre Fertigkeiten mit ins Friaul. Die Schattenseite war jedoch, dass sie über ein halbes Jahr zu Hause fehlten. Ein geregeltes Familienleben war mit monatelang abwesenden Familienvätern nur schwer möglich, und die Arbeit in der Landwirtschaft mussten die Daheimgebliebenen stemmen.
Eine weitere Schattenseite war der gestiegene Bierkonsum der Heimgekehrten. Oft wurde auf den bayerischen Ziegeleien Bier ausgeschenkt und viele Transalpini wollten es auch während der Wintermonate in der Heimat nicht mehr missen. Die Brauereien im Friaul steigerten ihre Produktion zwischen 1890 und 1914 um das Neunfache. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Todesfälle durch Alkohol rasant an. Besonders beunruhigend war, dass gerade die Kinder und Jugendlichen, die aus Bayern zurückkehrten, sich das Biertrinken angewöhnt hatten.
Wie viele Transalpini in Bayern arbeiteten, lässt sich nur ungenau feststellen. Schätzungen gehen von 12.000 bis 15.000 Personen für eine Sommersaison aus. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam die Massenwanderung schlagartig zum Erliegen. Die Italiener, die sich gerade zur Saisonarbeit in Bayern aufhielten und im August 1914 von der Kriegserklärung überrascht wurden, kehrten überstürzt nach Hause zurück, angetrieben von der Furcht, dass eine Rückkehr später nicht mehr möglich sein könnte. Es gab Unruhen und Staus in vielen Grenzorten, so auch in Kufstein, ein Nadelöhr für die Transalpini, die von Bayern ins Friaul zurück wollten. Oder mussten. Denn viele Transalpini erhielten einen Einberufungsbefehl. Aus Zieglern wurden nun Soldaten. Das Kriegerdenkmal in Buja zählt 101 Ziegler auf, die im Ersten Weltkrieg gefallen sind.
Und so kam die lange Tradition der Arbeitsmigration von Italien nach Bayern zum Erliegen. Erst gut 4 Jahrzehnte später, in der Wirtschaftswunderzeit, schloss die junge Bundesrepublik ein Abkommen über Arbeitswanderung mit Italien. Dabei zeigte sich, dass beide Seiten noch stark auf die Erfahrung der Transalpini vor dem Ersten Weltkrieg zurückgriffen, was eine Illusion der Rückkehr anbetraf. Vor allem die Bundesregierung glaubte, dass die sogenannten Gastarbeiter saisonal oder nach Konjunktur zu steuern wären, weil man sich noch an der zyklischen Arbeitsstruktur des Kaiserreichs orientierte.
Was bleibt von Jahrzehnten der Arbeitsmigration? Nur wenige Transalpini ließen sich auf Dauer in Bayern nieder. Doch ihr Vermächtnis findet sich in den Bauten des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Vermauert in Häusern und Schulgebäuden, Kirchen und Kasernen, Krankenhäusern und dem unterirdischen Kanalnetz der Städte.
Julia Devlin über die Transalpini, die italienischen Wanderarbeiter und Arbeiterinnen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Norditalien nach Bayern gezogen sind. Wenn Sie noch mehr über die oft harte Arbeitswelt vergangener Zeiten hören wollen, empfehlen wir zum Beispiel die Radio-Wissen-Folge Pechkohle, Kumpel in Penzberg, zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Der Link steht auch in den Shownotes.
Sie mögen Hörspiele? Dann haben wir noch einen Tipp. Der Zweiteiler Mutter haben erzählt vom Tochtersein in DDR und BRD, vom Kümmern und Missverstehen, vom Lieben und Ertragen, vom Erinnern und Vergessen. Und von einem Familiengeheimnis, das das Mutter haben und Tochtersein nicht unbedingt leichter macht. Mutter haben. Jetzt in der ARD-Audiothek.